Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Lurwig und
Daniel Sager.
Ja, und Daniel Sager ist Dokumentarfilmer. Sein aktueller Film Erfundene Wahrheit, die Relotius-Affäre, beleuchtet noch einmal den für viele wohl größten Skandal des deutschen Journalismus in der Nachkriegszeit seit den Hitler-Tagebüchern. Wie schon bei den Fälschungen dieser Hitler-Tagebücher stimmt auch wenig in den Reportagen, die Klaas Relotius für den Spiegel schrieb. Er hat weder den Jungen getroffen, der angeblich den syrischen Bürgerkrieg mit ausgelöst hat, noch je ein Mitglied der Bürgerwehr, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze patrouilliert. Und auch das vermeintliche Nazi-Nest in den Vereinigten Staaten ist wohl eher seiner Fantasie entsprungen. Herr Sager, der Relotius-Skandal, der ist schon von allen möglichen Seiten beleuchtet worden. Was war Ihr Ansatz für den Dokumentarfilm?
Der Skandal selber wurde von tatsächlich vielen verschiedenen Seiten beleuchtet. Und ich fand es aber trotzdem wichtig und auch sehr interessant, den Menschen hinter den Geschichten noch mal eine Stimme zu geben, weil das war die Seite, die zumindest am wenigsten beleuchtet wurde. Und also da tatsächlich noch mal in die verschiedenen Länder zu reisen und Menschen zu treffen, über die Klaas Relotius und seinen Texten geschrieben hat. Manchmal hat es die Menschen ja gar nicht gegeben, über die er geschrieben hat, aber in manchen Fällen hat es sie gegeben. Und da haben wir uns ein paar einzelne Artikel rausgesucht und sind dahin geflogen und haben die Menschen getroffen. Und diese Geschichte dahinter, hinter der Geschichte, hinter dem Artikel, den Klaas Relotius geschrieben hat, das fand ich faszinierend.
Also Sie treffen wirklich sehr viele Menschen und diese Menschen hinter den Geschichten, die wirken oft wahnsinnig enttäuscht von dem, was da so mit Ihnen passiert ist, wie Sie dargestellt worden sind. Haben Sie das auch so empfunden? Das ist ein großes Entsetzen an manchen Stellen.
Ja, genau. Also ich meine, das sind ja dann auch unterschiedliche Gründe, weshalb die enttäuscht sind. Aber gerade jetzt zum Beispiel Fergus Falls, ein kleines Dorf in den USA, wo Klaas Relotius mehrere Wochen gewesen ist, um über die dortigen Menschen zu schreiben und auch die politischen Verhältnisse. Das ist so eine kleine Stadt, da kommt halt auch nicht so oft ein Journalist hin. Das heißt, die Menschen freuen sich wirklich und endlich kommt mal jemand, um ihnen zuzuhören. Und wenn das dann noch nicht mal stimmt, was der über sie schreibt und der irgendwie ihre Aussagen auch verändert, ja, das hat in dem Fall zum Beispiel zu einer sehr großen Enttäuschung geführt und zu einer gewissen Wut eigentlich.
Er hat sich in meinen Augen recht häufig geschickt die Ecken und Enden der Welt ausgesucht, wo die Leute eben wirklich selten hinkommen. War das sehr strategisch?
Ob das strategisch war, fällt jetzt im Nachhinein, ist das natürlich schwierig zu sagen, aber es fällt schon ein bisschen auf, dass er oft aus Ländern geschrieben hat. Er war ja auch in verschiedenen Kriegsgebieten, zum Beispiel im Irak oder auch in Syrien. Ob er da war, wissen wir nicht, aber er hat zumindest darüber geschrieben. Und das sind natürlich Orte, die so fernab des Geschehens sind, dass es schwieriger ist zu fact-checken. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Aber in manchen Fällen war es tatsächlich so, dass es schwieriger war zu fact-checken. Aber er hat ja durchaus auch Texte in Deutschland oder Europa geschrieben.
Stichwort Fact-Checking. Der Spiegel hat eine Dokumentationsabteilung, die gilt als super hart, super genau. Wie konnte das passieren? Haben Sie das verstanden im Laufe Ihrer Recherche?
Ja, also es ist zunächst mal so, dass der Spiegel hat die größte Fact-Checking-Abteilung Deutschlands. Also da arbeiten sehr viele Menschen und auch sehr gewissenhaft. Weil das Problem war, dass Klaas Relotius, der hat für das Gesellschaftsressort geschrieben und für das Gesellschaftsressort waren nur 1,5 Stellen dieser Fact-Checking-Abteilung zuständig. Das hat den Grund, weil dieses Ressort eigentlich mal ein eigenes Heft gewesen ist und dieses Heft dann in den Spiegel integriert wurde und dieses alte System sozusagen, dass es da diese eine Fact-Checking-Person gibt, das wurde so übernommen. Das heißt, die Verantwortung, das Fact-Checking und das Überprüfen der Fakten lag eigentlich in den Händen von einer einzigen Person. Jetzt gibt es Leute, die berichtet haben, dass sich Klaas Relotius mit dieser Person sehr gut verstanden hat und sie fast schon ein freundschaftliches Verhältnis gehabt haben. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb da nicht so genau hingeguckt wurde. Abgesehen davon, was eigentlich auch alle erzählt haben, dass Klaas Relotius als ein sehr sympathischer und lockerer Typ rübergekommen ist und auch immer viel geholfen hat in der Redaktion und für alle ein offenes Ohr hatte, sodass man da gar nicht sowas vermutet hatte, dass jemand nicht sauber arbeiten könnte oder sogar vielleicht betrügen könnte. Und das hat er sich sicher auch ein bisschen zunutze gemacht.
Am Ende wollte ja auch keiner so richtig wahrhaben, dass der Starreporter Relotius, war ja mit zig Preisen ausgezeichnet, wohl nicht die Wahrheit geschrieben hat. Also als sein Kollege Juan Moreno darauf hingewiesen hat, also hat er auf Granit gebissen, muss man ja sagen. Da wurde ja nicht Relotius entlassen, sondern Moreno kriegte plötzlich keine Aufträge mehr. Also da waren ja vielleicht doch noch mehr an dem Skandal beteiligt als nur der eine Mensch in der Dokumentation, oder?
Ja, das ist natürlich eine der großen Fragen. Also gab es Mitwisser und haben sich die Leute von ihm irgendwie in so einen Bann ziehen lassen und haben deswegen so spät oder teilweise auch gar nicht reagiert. Es gibt so ein paar Sachen, die dafür sprechen, nämlich dass 3 Leute befördert werden sollten, Vorgesetzte von Klaas Relotius und Klaas Relotius selber, und das einer der Gründe war, weshalb allen natürlich klar war, wenn jetzt so ein Skandal ins Haus steht, dann war es das mit der Beförderung. Das sind so Vermutungen, die man haben kann, und manches spricht irgendwie dafür, aber ganz klar belegen lässt sich das nicht.
Wie hat denn der Spiegel, also in Gestalt der Verantwortlichen, reagiert? Sie sprechen mit dem aktuellen Chefredakteur, der wurde aber erst installiert nach dem Skandal. Die Liste derer, die nicht mit Ihnen sprechen wollten, die ist ziemlich lang am Ende des Films.
Genau, das ist eine sehr lange Liste an Menschen, die beim Spiegel arbeiten, die wir angefragt haben. Und mit angefragt meine ich nicht einmal eine E-Mail geschrieben, sondern viele E-Mails geschrieben und angerufen und wirklich auf jedem möglichen Kanal versucht, Kontakt aufzunehmen. Manche haben geantwortet, manche haben nicht geantwortet. Alle gemeinsam haben sie dann aber früher oder später abgesagt. Und das hat mich schon sehr erstaunt, weil das sind ja auch alles Journalisten. Das heißt, die kennen das ja und die wissen, dass man angewiesen ist irgendwie auf Interviewpartner, die mit einem sprechen. Und gleichzeitig hätte ich gedacht, ja, würde es dem ganzen Skandal eine gewisse Transparenz ja irgendwie zugutekommen. Von daher weiß ich nicht, lässt sich auch nur mutmaßen, was die Gründe dafür sind. Aber im Prinzip haben alle abgesagt, die wir angefragt haben. Das sind über 20 Personen, außer 2. Der Chefredakteur Steffen Klusmann, der erst nach dem Skandal, wie Sie sagten, installiert wurde. Und die Chefin der Dokumentationsabteilung und eine andere Person aus der Dokumentationsabteilung, deren Interview aber nicht für den Film benutzt wurde.
Sie blenden relativ regelmäßig die Schrift ein, die, glaube ich, im Spiegelhaus zu finden ist. Sagen, was ist, ein alter Rudolf-Augstein-Spruch. Sagen, was ist, doch lieber nicht im Falle des Spiegel.
Ja, den Eindruck hat man natürlich. Also weshalb ich es im Film einblende, ist, weil ich damit auch die Verantwortung des Spiegel selbst in den Vordergrund drücken will. Also Klaas Relotius hat diese falschen Artikel geschrieben, aber als Medienhaus hat man natürlich trotzdem selbst auch eine Verantwortung. Und dass da über Jahre hinweg nicht so genau hingeguckt wurde, dass da über Monate hinweg einfach ganz konkreten Hinweise ignoriert wurden, ja, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Der Spiegel hat ganz klar auch eine Verantwortung dafür, dass das so passieren konnte. Und es ist eigentlich nach wie vor so, dass man sich immer noch so ein bisschen davor wegduckt und es eigentlich am liebsten hätte, dass so wenig wie möglich darüber gesprochen wird.
Sie haben vor 2 Jahren ungefähr einen Film gemacht, Hinter den Schlagzeilen. Da haben Sie das Rechercheteam unter anderem der Süddeutschen begleitet, dargestellt, die Ibiza-Affäre mit ans Licht gebracht haben. Das war so eine Glanzstunde des Journalismus. Die Relotius-Affäre ist das genaue Gegenteil. Was bleibt eher hängen bei den Menschen, dass Journalismus durchaus viel bewirken kann oder die negativen Seiten?
Also die Relotius-Affäre hat natürlich sehr starke Auswirkungen auf den Journalismus und auf dessen Glaubwürdigkeit gehabt. Also es ist jetzt zum Beispiel Wolfgang Krach, der Chefredakteur von der Süddeutschen Zeitung, mit dem ich auch für den Film gesprochen habe, der meint, es kommen immer noch Briefe teilweise in den Redaktionen an, Leserbriefe, in denen bestimmten Journalisten vorgeworfen wird, dass sie irgendwie Relotius wären, was quasi zum Synonym für Lügenpresse in Anführungsstrichen geworden ist, gab da schon einen Glaubwürdigkeitsverlust. Und das ist natürlich verheerend, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, wo immer schwieriger ist, Menschen einfach rauszufinden, was es war und was es nicht war und sich bestimmte politische Seiten Fake News immer mehr zunutze machen, brauchen wir einen Journalismus, der zum einen die Ressourcen hat, irgendwie das zu überprüfen, was das war und was es nicht war und das den Menschen auch vermitteln kann und die Menschen dem natürlich auch glauben. Von daher ist das gerade für eine Demokratie unfassbar wichtig.
Die letzten Worte Ihres Films gehören ja auch Juan Moreno, der nochmal darauf hinweist, dass das Schlimmste daran ist, wenn die Leute nicht mehr das glauben, was in der Zeitung steht.
Genau, also gerade jetzt, wo wir den Krieg haben in der Ukraine, wo es super viel Fake News gibt und wo man auch immer mehr mitbekommt, wie stark zum Beispiel Propaganda in Russland wirkt, das hat mir persönlich auch doch mal vor Augen geführt, wie wichtig eine freie Presse ist und ja, dass man einfach informiert ist und sich selbst eine Meinung bilden kann. Und dass man dafür aber natürlich auch das Vertrauen in die Medien braucht, das ist ja ganz logisch. Von daher ist es ein total hohes Gut, was wir haben, auch die Pressefreiheit. Und dafür sollten wir einstehen und die darf auf keinen Fall beschädigt werden. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass einem das bewusst ist und dass wir darauf aufmerksam machen, wenn es irgendwo Probleme gibt.
Herr Sager, Sie haben auch versucht, mit Klaas Relotius zu sprechen. Der hat Ihnen auch abgesagt, immerhin persönlich und begründet.
Genau, also wir haben in einem losen Austausch gestanden und ich habe ihn mehrmals gefragt, ob er an dem Film partizipieren will, ob ich ihn interviewen kann, weil ich ihm natürlich auch die Möglichkeit geben wollte, zu den Sachen Stellung zu nehmen und sich selbst zu äußern oder auch zumindest seine Version der Geschichte zu erzählen. Das war für ihn aber zu keinem Zeitpunkt eine Option. Also für ihn war ganz klar, dass er bei dem Projekt nicht mitmachen möchte.
Können Sie ihn verstehen jetzt am Ende des Films, am Ende Ihrer Recherchen?
Ich kann ihn total gut verstehen. Ich meine, er hat ja ein Interview gegeben und das war für ein Printmedium und ich kann natürlich verstehen, dass das schwierig ist, vor so eine Kamera zu setzen und irgendwie zu seinen Fehlern Stellung zu nehmen. Und es gibt aber in der Vergangenheit zum Beispiel auch einen Fälschungsskandal aus den USA, wo ein Journalist sich auch Sachen ausgedacht hat und bestimmte Sachen erfunden hat. Und der ist damit ganz anders umgegangen. Über den gibt es auch einen Dokumentarfilm, an dem er selbst teilnimmt. Von daher ist das natürlich eine ganz persönliche Entscheidung, wie man damit umgeht. Ja, so eine gewisse Transparenz oder Offenheit wäre natürlich trotzdem für alle erhellend und auch interessant gewesen.
Der Schweizer Journalist Tom Kummer, der hat ja auch Interviews erfunden mit Mike Tyson beispielsweise, die im SZ-Magazin unter anderem zu lesen waren. Der hat sich da später auch dezidiert zu geäußert und auch nochmal in Buchform das Ganze verarbeitet. Also man kann da durchaus anders mit umgehen. Aber wie ist es, können Sie Klaas Relotius Handeln auch verstehen am Ende des Tages?
Also er hat ja in dem einen Interview in dem Reportagemagazin seine persönliche Version preisgegeben. Darin sagt er, dass er psychisch krank ist und deswegen so gehandelt hat. Das will ich gar nicht bewerten. Für mich persönlich ist es an verschiedenen Punkten, passen da ein paar Sachen nicht so ganz zusammen. Ich kann es nicht verstehen, wie man so handeln kann, weil man belügt ja nicht sein Umfeld, sondern eine komplette Öffentlichkeit. Und das ist ja auch ein riesiger Druck, unter dem man da irgendwie steht. Von daher ist mir das eigentlich ziemlich unbegreiflich.
Herr Sager, vielen Dank für das Gespräch. Der Film Erfundene Wahrheit, die Affäre Klaas Relotius, ist ab dem 24., sprich ab Donnerstag, auf Sky abrufbar. Herr Sager, danke für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Und das war ja auch schon der Corso-Podcast heute mit Susanne Lurweg und
Daniel Sager.
Corso. Kunst und Pop.